Ich lese euch aus der Apostelgeschichte die ersten Verse. Lieber Theophilus, im ersten Band dieses Werkes habe ich all das niedergeschrieben, was Jesus bis zu dem Tag getan und gelehrt hat, an dem er vor den Augen seiner Jünger in den Himmel aufgenommen wurde. Bis zuletzt hatte er seinen Aposteln, die er selbst ausgewählt hatte, durch den Heiligen Geist gezeigt, was ihr Auftrag sein würde. 40 Tage lang hatte sich ihnen nach seiner Auferstehung bei den verschiedensten Gelegenheiten eindeutig zu erkennen gegeben. Immer wieder sprach er mit ihnen über die neue Welt Gottes. Als sie wieder einmal zusammen waren, schärfte er ihnen ein, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet auf den, den der Vater euch versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen ja schon früher immer wieder angekündigt. Johannes hat nur mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft. Und das schon in wenigen Tagen. Da die Jünger spürten, dass dies vielleicht das letzte Mal war, dass sie mit dem Jesus zusammen sein würden, fragten sie ihn, Herr, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass du das Königreich Israels wiederherstellst? Jesus entgegnete ihnen, gewöhnt es euch ab. Gewöhnt es euch ab, nach Zeiten und Fristen zu fragen. Es steht euch nicht zu, das zu wissen. Sie liegen allein in den Händen des Vaters. Viel wichtiger ist, dass ihr durch den Heiligen Geist mit einer Kraft ausgerüstet werdet, die euch in die Lage versetzen wird, als meine Zeugin aufzutreten in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Welt. Kaum hatte er diese Verheißung ausgesprochen, wurde er von ihren Augen emporgehoben und von einer Wolke aufgenommen. Lass uns kurz beten. Gute heilige Ruach, du bist hier. Du sehnst dich nach uns. Du sehnst dich danach, uns zu begegnen, unsere Fragen zu beantworten, uns deinen Frieden zu schenken, uns heil zu machen, uns auszurichten für die Zukunft. Dafür hast du uns dein Wort gegeben. So öffne unsere Herzen und wir wollen unsere Herzen öffnen, dein Wort zu hören, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Versucht euch mal in die Haut der Jünger hineinzuversetzen. 30 Jahre nach der Geburt Jesu. Am Anfang sahen sie nur einen spannenden Rabbi, der so etwas war wie ein Guru, der eine neue, interessante Lehre brachte, also folgten sie ihm für 3 Jahre. Dann merkten sie, dass dieser Guru, dieser Rabbi mit einer ungeheuren Vollmacht sprach. Ganz anders als all die Rabbis vor ihnen. War er vielleicht ein Prophet? Dann merkten sie, dass er Wunder tat. Taube hörten, Blinde konnten wieder sehen, Lahme wieder gehen, Leprakranke wurden geheilt und Tote zum Leben erweckt. Das brachte Petrus zu dem Bekenntnis, du bist Christus, du bist der Sohn Gottes, auf den Israel so lange gewartet hast. Du bist der Messias. Bingo, dachten die Jünger. Bingo, wir haben auf das richtige Pferd gesetzt. Wir sind auf der Seite der Gewinner. Als dann Jesus in Jerusalem einzog und die Menschenmassen ihn als Messias feierten, freuten sie sich schon auf die Chefsessel, die sie untereinander aufteilen wollten. Die ganze Nacht sangen sie, we are the champions of the world. Und dann kam es anders. Jesus wurde gefangen genommen, erniedrigt, gequält, ans Kreuz geschlagen. Verreckt, in eine Höhle gelegt, tot, mausetot. War doch alles nur ein Traum? All das Reden von der Kraft der Liebe, von dem neuen Reich, das mit Jesus begann, von der Weltrevolution, die Vision von einer neuen Welt, nur Illusion? Hat Helmut Schmidt doch recht, wenn er sagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen? Oder James Bond in seinem neuen Film Spectre, der sagt, die Irrenanstalten sind voll von Menschen, die Visionen haben. Es folgten die dunkelsten Stunden der Weltgeschichte. Alle Hoffnung dahin. Das Böse hat wieder einmal gesiegt. Wie so oft. Wie in diesen Tagen in Paris, wie schon vorher täglich in Syrien, wie in Libyen, in Beirut, in Bagdad, in Eritrea. Ist es nicht überall das Gleiche? Am Ende siegt doch die Gewalt, der Terror, der Tod. Aber dann kamen Frauen am frühen Morgen von dem Friedhof wieder. Das Grab ist leer, stotterten sie. Einen Engel hätten sie gesehen. Und Jesus, er lebt. Johannes und Petrus rennen zum Grab, finden es leer und begegnen dem Auferstandenen, ihrem Jesus. Jesus zeigt sich seinen Jüngern in den 40 Tagen danach, wie wir es eben gehört haben, in Jerusalem. Er lässt den Zweifler Thomas in seine Wunden hineingreifen. Das Schönste ist, er grillt für seine Freunde am See Genezareth Fische. Er kommt wieder und erklärt ihnen alles, warum es so kommen musste, wie es kam. Und die Jünger begriffen mehr und mehr, aha, das war der Plan. Und wieder fragten sie sich, ist nicht jetzt die Zeit gekommen, dass Gott sein Liebesreich aufrichtet? Dass endlich die Liebe siegt, hat doch Jesus gerade bewiesen, dass die Liebe stärker ist als der Hass, dass das Leben stärker ist als der Tod. Ist nicht jetzt die Zeit für die Weltrevolution? Warum sie die ganze Zeit diesem Jesus nachgelaufen sind? Und Jesus sagt, gewöhnt es euch ab, nach Zeiten und Fristen zu fragen. Es steht euch nicht zu, das zu wissen. Sie liegen allein in den Händen des Vaters. Viel wichtiger ist, dass ihr durch den Heiligen Geist mit einer Kraft ausgerüstet werdet, die euch in die Lage versetzen wird, als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in Judäa und Samaria, bis ans Ende der Welt. Wie ernüchternd. Gerade wollten sie schon wieder die Chefsessel verteilen untereinander. Und Jesus vertröstet sie, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag? Es steht euch nicht zu, die Zeit zu wissen, wann Gottes Liebesherrschaft sich durchsetzen wird. Aber eines könnt ihr tun, sagt Jesus, eines könnt ihr tun. Und ich lese es vorher mit den Worten Martin Luthers. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa und Samarien, bis ans Ende der Welt. Nur ein paar kleine Bemerkungen dazu. Und dann werde ich kurz zeigen, was das mit unserem Traum zu tun hat. Und dann haben wir eine Zeit, wo wir nochmal Q&A machen und ihr nochmal nachfragen könnt. Zwei Bemerkungen dazu. Das erste ist, diese Worte Jesu sind kein Missionsbefehl, die sind auch kein Missionswunsch, sondern sie sind eine Missionsverheißung. Steht da im Indikativ. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Jünger sein. Jesus geht einfach davon auf, dass es wird. Punkt. Was eine Verheißung. Und es steht ja auch nicht, einige von euch werden vielleicht die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Es steht da auch nicht, die Pfarrer und die Theologen werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und die werden meine Zeugen sein. Es steht noch nicht mal da, dass die Evangelisten und Missionare die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werden und meine Zeugen sein werden. Es steht da, ihr, 12 Hampelmänner. Werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist wird euch erfüllen. Das Zweite ist spannend, dass wie Jesus ihren Horizont weitet. Jerusalem, das haben sie gedacht, kriegen sie gerade noch hin. Das ist ihre Homebase, ihr Terrain, ihre Heimat, ihre lokale Verwurzelung. Aber sie sollen auch nach Judäa und Samarien gehen. Das war ihre Region, das war ihr Main-Taunus-Kreis, Frankfurt und Hessen, die gleiche Kultur, der gleiche Sprachkreis. Aber auch Samaria gehört dazu. Das waren die Fremden in der Region, die Ausländer, die mit der anderen Kultur, also unser Sossenheim und unser Rödelheim. Und bis ans Ende der Welt. Das war für diese Fischer, diese Tagelöhner, diese Unausgebildeten und Obdachlosen überhaupt nicht vorstellbar, wo dieses Ende der Welt sein könnte. Aber genau diese Jungs und Mädels werden meine Zeugen sein, sagt Jesus. Und sie wurden es. Innerhalb von nur 300 Jahren haben sie das gesamte Römische Reich auf den Kopf gestellt, sind bis nach Spanien, Indien und Afrika gekommen. Wahnsinn! Und dieser Vers ist die Grundlage unserer trinitarischen Vision, unseres dritten Glaubenssatzes. Könntest du die letzte Folie zeigen? Die letzte. Weiter, 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 bis nicht weit weitergeht. Die drei? Okay, dann kannst du ja auch. Dann lese ich es euch vor, sorry. Dann lese ich es euch zwar. Wir haben den Traum, dass Gott eine Kirche baut, in der Menschen demütig, grenzenlos handeln, indem sie im Ort mitwirken und ihn bereichern, in der Region Akzente setzen und Zusammenarbeit fördern, der Welt dienen und sich weltweit vernetzen. Wir haben den Traum, dass Gott eine Kirche baut, in der Menschen demütig, grenzenlos handeln, indem sie im Ort mitwirken und ihn bereichern, in der Region Akzente setzen und Zusammenarbeit fördern, in der Welt dienen und sich weltweit vernetzen. Versteht ihr nur, woher dieser Traum bei uns herkommt? Diese Missionsverheißung, die Jesus damals seinen Jüngern zugesprochen hat, die gilt dir und die gilt mir. Du Edith, du Edgar, du Xenia, du Ralf, du wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet werden. Und du wirst mein Zeuge sein. In Niederhöchstadt, Bad Hoden, im Rhein-Main-Gebiet, in Deutschland, bis ans Ende der Welt. Habt ihr noch Fragen dazu? Das ist Teil unserer trinitarischen Spiritualität. Gleich kommen wir zu den Fragen. Ihr seid wirklich gefordert. Kannst du die Folie davor zeigen? Genau. Wir haben es in den letzten Sonntagen gemeinsam besprochen. Wir haben den Traum, dass Gott eine Kirche baut, in der Menschen leidenschaftlich trinitarisch glauben, in denen sich Gott den Vater geliebt und befreit, durch Jesus berührt und herausgefordert und durch den Heiligen Geist begeistert und heil werden. Wir haben den Traum, dass Gott eine Kirche baut, in der Menschen authentisch, ganzheitlich leben, indem sie in Gottesdiensten inspiriert und verändert werden, in Kleingruppen einander annehmen und wachsen und persönlich ihre Gottesbeziehung gestalten und bezeugen. Wir haben den Traum, dass Gott eine Kirche baut, in der Menschen demütig, grenzenlos handeln, indem sie im Ort mitwirken und ihn bereichern, in der Region Akzente setzen und Zusammenarbeit fördern, der Welt dienen und sich weltweit vernetzen. Das war's. Habt ihr dazu Fragen? Und jetzt haben wir wirklich noch ein bisschen Zeit, einfach eure Fragen nachzugehen zu dieser Vision. Gerne auch eure Protests, was auch immer. Keine Fragen? Alles klar?
Also ich habe jetzt keine Frage, aber ich kann sagen, wie das auch mich immer wird. Jedes Mal denke ich das Gleiche. Es gibt so unendlich viel zu tun und ich weiß immer nicht, wie ich das rausfinden soll. Also es gibt 10.000 Ideen, die mir deine Predigt, die mir diese Worte machen, wo ich denke, ach, vielleicht fange ich da an. Also als ob ich nicht schon... Also wer mich kennt, weiß, warum einige Menschen lachen. Und ich denke, also ich weiß nicht, das ist so die Frage, wie setzen wir das denn um?
Dafür haben wir 15 Jahre Zeit, das herauszufinden. Vielleicht, wenn ihr keine Fragen habt, drei kurze Impulse dazu. Und wir werden in den nächsten Wochen ganz viele Zeit haben, um genau darüber nachzudenken und zu überlegen, stimmt das oder stimmt das nicht. Na, drei ganz kurze Impulse dazu. Dieser Traum ist ein Nordstern. Das ist das, wonach sich Schiffe ausrichten. The true north, sagen die Angelsachsen. Es gibt die Richtung unserer Reise vor, nicht das konkrete Wie, wann und in welcher Geschwindigkeit, sondern nur Ausrichtung. Da wollen wir hin. Zweitens, dieser Traum ist eine Verheißung. Wir sind überzeugt, dass bei Gott noch so viele Schätze zu entdecken sind und dass diese Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und Erkenntnis Gottes, jedem einzelnen Christen offen steht. Im Gottesdienst eben hat jemand gesagt, ist doch alles nicht neu, wissen wir doch alles schon. Stimmt, wir knüpfen an dem an, was Gott schreibt seine Geschichte mit uns. Und da knüpfen wir durchaus an. Aber einige Sachen sind durchaus neu in dieser Vision. Dass wir leidenschaftlich trinitarisch glauben wollen, ist nicht neu. Wir haben immer gesagt, es ist super, wenn Leute mit der Christus-Spiritualität, Evangelikale sich hier wohlfühlen, mit der Geist-Spiritualität, Charismatiker sich wohlfühlen, mit der Schöpfungsspiritualität, also liberale Christen sich wohlfühlen. Super, diese Gemeinde ist für euch da. Eine Nuance hat sich verändert. Jeder von uns hat eine Heimatspiritualität, wo er sich zu Hause fühlt, ein Heimathafen, wo sein Glaubensschiff zu Hause ist. Aber dein Glaubensschiff wurde nicht für den Hafen gebaut. Deswegen, wenn du deine Heimatspiritualität Jesus ist, dann entdecke die Schätze, die darin verborgen sind, dass unsere charismatischen Geschwister entdeckt haben, er ist noch so etwas wie der Heilige Geist und der hat etwas mit uns zu tun. Entdecke die Spiritualität der Liberalen, die sagen, Gott, der Schöpfer ist viel größer, als du dir das je vorstellen kannst und er schenkt Freiheit. Da ist so viel zu entdecken. Macht euch auf den Weg. Also das hat sich schon verändert. Wir haben in unserer Gemeinde immer zwischen Cell und Celebration, das war immer lange Zeit unsere Predigt, Hauskreis und Gottesdienst. Das ist das, wo Gemeindeleben stattfindet. Das hat sich ergänzt durch Contemplation. Wir gehen davon aus, dass jeder Christ seine Spiritualität entdeckt, indem er in einer Kleingruppe ist und darin wächst, indem er im Gottesdienst inspiriert wird, indem er aber auch lernt, die Bibel alleine zu lesen, erwachsen zu werden im Glauben und seine Spiritualität bezeugt. Und genauso ist es auch bei einem global und lokal und regional. Das ist auch nicht neu. Das haben wir mit der Vision 2012 neu entdeckt oder damals neu entdeckt. Weil wir sagen jetzt, ja, du hast auch da eine Homebase, in der du dich wohlfühlst. Aber hey, Gott ist so weit, so groß, entdecke das. Und dann war nach dem letzten Gottesdienst kriegen einige schlechte Gewissen. Was soll ich noch alles tun? Und so. Und dazu der dritte Punkt. Dieser Traum ist ein Ansporn. Wie gesagt, jeder von uns hat eine Heimatspiritualität. Wir sind überzeugt, das Schiff, dein Glaubensschiff, wurde nicht für den Hafen gebaut, sondern da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Und wir werden immer euch einladen, aufzubrechen und Gottes große Welt zu entdecken. Und viele machen sich da schon auf den Weg. Aber Kai, muss ich diesen Weg mitgehen? Muss ich diese Vision mitgehen? Leute, ihr seid in der Andreasgemeinde. Etwas müssen geht hier gar nicht. Keiner muss irgendetwas müssen hier. Das ist das, was unsere Gemeinde so bunt macht. Keiner muss irgendetwas müssen. Wir gehen davon aus, dass ihr, die Engländer sagen, old and ugly enough seid, dass ihr erwachsen genug seid und dass die Heilige Ruach, dein Gott, klar und deutlich genug mit dir sprechen wird, dass du zu deiner Zeit aufbrichst, dein Segel setzt und dich auf den Weg machst, Neues zu entdecken. Es ist deine Entscheidung. Was wir aber nie aufhören werden als Leitung zu tun ist, euch vorzuschwärmen, wie weit diese Welt ist. Das ist unsere Aufgabe. Euch zu zeigen, da ist ein Ozean, ein Kontinent neu zu entdecken. Wir werden euch ab und zu mal einladen zu einer kleinen Exkursion, um was auszuprobieren. Wir werden einigen von euch vielleicht Segeln lehren. Das sind unsere Glaubensgrundkurse, die wir haben. Aber es ist eure Entscheidung, wann ihr macht, wen ihr mitmacht. Und bitte kein schlechtes Gewissen. Aber ein sehr genaues Hinhören auf das, was der Geist euch sagt. Es ist ein Unterschied. Bitte kein schlechtes Gewissen, aber ein ganz genaues Hinhören auf dessen, was Gott, der Geist, euch sagt. Ich möchte mit ein paar Worten schließen, die Gerhard Weidmann uns Anfang dieser Woche uns als Gemeindeleitung geschickt hat und die mich ermutigt haben wie schon lange nicht mehr. Gerhard Weidmann war lange Zeit im Kirchenvorstand. Er leitet heute den Gebetskreis und die Tage der Stille. Er macht so etwas nicht oft. Zweimal in der ganzen Zeit, die ich ihn kenne, hat er Worte gehabt für uns als Gemeinde. Und er schrieb der Gemeindeleitung am Montag: Einige Worte, die mir in den letzten Tagen begegnet sind, wollte ich noch mit euch teilen. Dann zitiert er aus Zephaniah 3,17: Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und er hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Das ist ein geiles Bild, oder? Gott denkt an dich und jubelt. Ihr merkt vielleicht, dass wir gerade dabei sind, ein neues Kapitel der Andreas-Gemeinde aufzuschlagen. Wir haben euch letzte Woche die Mission, den Auftrag und unsere Vision vorgestellt. Nächsten Sonntag wird Carsten unsere sehr konkreten Glaubensziele 2030 vorstellen. Und ihr werdet spätestens dann verstehen, dass selbst wir in der Gemeindeleitung immer wieder Herzklopfen und Schnappatmung bekommen, wenn wir uns das mal realisieren, was das bedeutet, was da auf uns zukommt. Das wird wirklich viel. Und dann helfen mir solche Worte, mich wieder zu erden, wie von Gerhard. Gott jubelt, wenn er uns sieht. Er freut sich an uns. Was also könnt ihr tun? Das Erste ist, lest bitte dieses Heft. Ich habe es leider nicht hier, dieses Heft, was wir euch verteilt haben. Unser Traum von Kirche. Da haben wir für jeden Tag eine kleine Andacht vorbereitet. Lest das bitte. Beschäftigt euch in der Woche damit. Ich hoffe, ich finde nachher noch ein paar Hefte und wir werden sie nachher auslegen. Das Erste. Das Zweite ist, kommt nächsten Sonntag in den Elva Special. Wenn ihr einen Gottesdienst in diesem Jahr besuchen wollt, außer dem hier, dann kommt nächsten Sonntag um 11 Uhr. Da werden wir die Vision vorstellen, die Glaubensziele 2030 vorstellen. Danach gibt es ein kurzes Mittagessen und danach haben wir Gemeindeversammlung, wo ihr alle eure Fragen loswerden könnt. Wie ist überhaupt zu dieser Vision gekommen? Wenn ihr nächsten Sonntag nicht kommt, dann kommt heute Abend um 19.30 Uhr. Wir haben also zwei Gemeindeversammlungen. Nächsten Sonntag nach dem Elva Special und heute um 19.30 Uhr für die, die nicht können. Und der dritte Punkt ist, sprecht in euren Kleingruppen, in euren Teams, mit den Menschen hier aus der Gemeinde darüber, was diese Vision mit euch macht. Denn letztendlich geht es nur um eine Frage. Ist das auch deine Vision? Und wo ist dein Platz in dieser Vision? Und der Traum Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus.